Immo-Kompass. Immo-Wissen, wo es lang geht.
Moin.
Und servus zu einer neuen Folge Immo-Kompass, dein Immobilien-Podcast. Heute mit dem Thema der Immobilienmarkt, Chancen und Risiken in Deutschland. Ja, Tom, ich bin sehr gespannt auf diese Folge. Das sind so ein bisschen Themen wie zum Beispiel auch Immobilienblase. Da gehen wir heute ein bisschen drauf ein. Mhm. Das, was wir, glaube ich, also ich habe es schon öfters gehört, ich denke du auch, dass wir in Deutschland eine Immobilienblase haben. Die große, große Blase, die ja eigentlich schon vor 4 Jahren platzen sollte. 5 Jahren und ja, genau.
Schon sehr oft.
Ja, gut. Wollen wir direkt mit dem Thema starten, Blasen? Ich meine, jetzt haben wir schon damit angefangen.
Können wir sehr gerne machen. Also wir hatten ja quasi jetzt in den letzten Podcast-Folgen schon hier und da mal so ein Sammelsurium an Themen, welches wir, glaube ich, hier nochmal einmal ganz gut zusammenfassen können für all diejenigen von euch, die sich noch nicht alle Folgen angehört haben. Auf jeden Fall eine Empfehlung, hört da mal rein in die vergangenen Folgen, dann habt ihr es nochmal ein bisschen detaillierter als das, was wir heute in dieser Folge besprechen werden. Aber genau, der Immobilienmarkt, Deutschland, Chancen, Risiken. Wichtig, hier nochmal wieder zu sagen, es gibt ja nicht den einen Immobilienmarkt. Das heißt, wir werden hier verschiedene Märkte so ein bisschen durchleuchten. Aber wenn wir von Immobilienblase sprechen, dann ist ja im Volksmund, sag ich mal, der Immobilienmarkt, der Wohnimmobilien, oftmals gemeint, also da, wo man als Kapitalanleger reingeht und dann quasi an die Endmieter vermietet und ja, eher weniger die Gewerbeimmobilien, wobei auch da gerade zu Corona-Zeiten war ja auch viel die Rede, ne, dass die ganzen Gewerbekomplexe jetzt den Bach runtergehen, niemand will mehr ins Office und alle bleiben nur noch zu Hause und wie wandelt man das Ganze jetzt um? Also es ist immer sehr viel los auf dem Immobilienmarkt. Aber nichtsdestotrotz lässt sich das Thema Immobilienblase, glaube ich, darauf runterbrechen, dass man sagen kann, es gibt in Deutschland einfach Regionen, da ist es ein bisschen zugespitzter, da sind die Immobilienpreise, die Mietpreise extrem hoch. Ich glaube, da kommt jedem München, Hamburg, Frankfurt, wie sie alle heißen, in den Sinn. Ja. Und da ist es natürlich schon so, dass es sehr eng ist und man da einfach schon davon sprechen kann, hey, irgendwann geht's halt einfach nicht mehr weiter, ne? Die Mieten entwickeln sich, die Kaufpreise entwickeln sich nach oben, die Löhne ziehen nicht so ganz mit. Es wird immer unerschwinglicher für die meisten Leute, sich dort Wohnraum zu leisten. Und so kommt dann häufig mal dieser Begriff der Immobilienblase ins Gespräch. Und ja.
Ja, die Immobilienblase, genau. Also grundsätzlich ist mir immer die Frage, wie kommt denn eigentlich eine Immobilienblase zustande und warum sind wir der Meinung, dass wir eigentlich auch in den, ich sag mal, heißeren Regionen noch keine Blase haben und davon einfach auch nicht sprechen können und auch nicht davon ausgehen, dass sich da eine in den nächsten Jahren bildet. Mhm. Also grundsätzlich haben wir eine Immobilienblase vor allem dann, wenn die Preise oder der recht hoch sind, der Gegenwert vor allem auch nicht da ist. Ja, das heißt also, die Preise liegen über den Werten, um das mal ganz klar so zu sagen. Und wir auch auf der anderen Seite so ein bisschen das Thema haben, die Kredite sind hier, ja, sag ich mal, etwas fahrlässig vergeben worden. Also kann man das schon fast sagen. So war es ja tatsächlich auch in den USA. 2008 ist da die Lehman-Pleite gewesen, die unter anderem auch daher rührte. Und grundsätzlich ist es so, wir müssen uns immer den Punkt, wie gesagt, anschauen, Kreditvergabe. Würde ich mal als erstes drauf eingehen jetzt so ein bisschen. Wie funktioniert die Kreditvergabe in Deutschland? Die ist sehr, sehr, sehr streng. Das heißt, wir haben hier nicht einfach mal die Möglichkeit zu sagen, ja, ich kaufe mir jetzt davon die Hunderte für 500.000, finanziere die voll. Wenn die Bank dann auf der anderen Seite sagt, ja, wir kommen aber nur auf einen Wert von 100.000, dann ja, wird es schwierig, da 500.000 für zu bekommen, mal ganz vereinfacht gesagt. Das heißt grundsätzlich, die Banken machen immer eine Wertermittlung und geben natürlich auch nur Kredite raus, wenn sie auf der anderen Seite genügend oder annähernd genügend Gegenwert sehen. Ja, dadurch gibt's halt nicht dieses Thema, ich finanziere mal eben noch meinen Pool mit, mein neues Auto, das in der Einfahrt dann stehen soll und auch den nächsten Urlaub. Ja, mhm. Wie der eine oder andere vielleicht schon weiß, der schon mal eine Finanzierung gemacht hat, egal ob Kapitalanlage oder Eigenheim, grundsätzlich die Nebenkosten mitzufinanzieren, ist in Deutschland ja schon sehr schwer. Also wird das andere erstmal gar nicht funktionieren. Und das ist auch ganz gut so, weil das ist ein Schutz davor, dass wir halt hier einen zu überhitzten Markt bekommen und hier zu viele auch faule Kredite entstehen. Das ist mal ein ganz klarer Punkt.
Wer sich übrigens mal da, wo du es gerade angesprochen hast, ne, mit 2008, da gibt es ja auch einen ganz coolen Film zu The Big Short, den man sich mal anschauen kann, wo das ganze Thema mal so ein bisschen, filmisch dargestellt wird. Ist auf jeden Fall ein sehr spannender Einblick. Nennen wir es mal spannend, was da damals so passiert ist. Aber ja, eine Immobilienblase, so wie du sie jetzt beschrieben hast oder wie sie oftmals verstanden wird, bietet halt einfach die Chance, wenn man sich etwas um die Blase herum mit dem Thema Immobilien beschäftigt, dass da durchaus ein gutes Chancenpotenzial auch liegt.
Ja, genau. Also andere Gründe, warum in Deutschland eine Immobilienblasenbildung eher unwahrscheinlich ist, sind die Themen der Transaktion an sich, Transaktionskosten, also wie gesagt die Nebenkosten, dass halt dadurch die Transaktionsgeschwindigkeiten schon eher ein bisschen zurückgefahren werden oder eingedämmt werden. Das heißt, wir haben halt einfach nicht dieses Thema, du kaufst heute eine Immobilie für 200.000 und nur weil du morgen einen Käufer für 250.000 hast, gehst du morgen wieder zum Notar. Das macht kaum einer, weil die Kosten, die damit im Zusammenhang stehen, halt einfach gar nicht so gering sind. Und das nächste Thema ist halt auch einfach, wie die Ämter halt einfach Zeit brauchen, sage ich jetzt mal. Das ist auch so ein bisschen das Thema. Bist du dann als neuer Eigentümer, bist erst bei der Kredit eingetragen ist und so weiter und so fort, du dann neuer Eigentümer bist, das zieht sich halt auch einfach. Also grundsätzlich ist der deutsche Immobilienmarkt sehr, sehr, sehr träge dahingehend. Mhm. Was auch gut ist, weil genau das ist so ein Mechanismus gegen eine zu schnelle Entwicklung und gegebenenfalls Blasenbildung. Ja, wir haben es gesehen, auch während Corona oder jetzt in den letzten Jahren, während Corona sind die Preise ja nochmal hochgegangen. Jetzt gab es durch die Zinsanpassung vor 3 Jahren, die vor 3 Jahren begonnen hat, gab es entsprechenden Rücklauf. Wobei ich eher sagen würde, die Preise sind rückläufig gewesen in vielen Regionen, die Werte eher weniger. Früher war es halt so, davor war es so, die Zinsen waren sehr niedrig, dadurch haben viele halt auch stark überteuerte Kaufpreise gezahlt. Und jetzt sind die es war für sie finanzierbar, wenn du eine gute Bonität hattest, hat die Bank dann hier und da doch mal auch gesagt, naja, auch wenn wir das nicht so sehen als Wert, geben wir es mit. Wollten halt einfach eine höhere Tilgung unter Umständen, sodass die schneller aus ihrem sogenannten Blanko-Anteil, also unbesicherten Anteil, raus waren.
Genau. Leider kenne ich da so die eine oder andere Geschichte, wo es wirklich sehr, sehr knapp kalkuliert wurde zu der Zeit.
Oh ja,
Zinsen niedrig waren und um vielleicht mal so ein Risiko mit reinzunehmen, welches einfach aus dem Beispiel jetzt herzuleiten ist, ist das Thema Anschlussfinanzierung. Wenn du halt in der Zeit, wo die Zinsen niedrig waren, ne, vielleicht gerade so das Haus finanziert bekommen hast und jetzt einfach andere Zinsbedingungen hast, dann ist das natürlich auch immer ein Risiko, welches man schon vielleicht bei der ersten Finanzierung voraussichtlich abdecken sollte. Das heißt, auch da immer ganz, ganz wichtig, um halt nicht in diese Falle zu laufen, mit genügend Puffer, ne, gesund finanzieren, noch gesund was an Rücklagen haben, dass man für den Fall der Fälle einfach vorbereitet ist.
Ja, so ist es. Und was man ja auch wieder sagen muss, was auch mal so ein Punkt für eine Blasenbildung ist, ist, wenn die Preise davon galoppieren und die Mieten nicht nachziehen. Und das hatten wir zwar in den letzten Jahren so ein bisschen, dass die Preise halt stark nach oben gingen in dieser Niedrigzinsphase und die Mieten nicht so stark. Umso besser war es dann jetzt aus meiner Sicht zumindest, dass es eine Korrektur gab gewissermaßen. Dadurch haben wir jetzt so ein bisschen Ruhe in den Markt gebracht. Die Mieten ziehen an oder ziehen nach. Und dadurch, um das einfach so ein bisschen kurz zu halten, durch steigende Mieten steigen letztendlich die sogenannten Ertragswerte, also auch die Werte der Immobilien wieder nach. Und ja, grundsätzlich ist somit auch das ganze Thema wieder attraktiver, weil die Renditen einfach wieder zum aktuellen Zinsniveau dann mit der Zeit passen.
Und man muss ja auch nochmal ein Schrittchen zurückgehen oder ein bisschen weiter rauszoomen. Wir sind ja jetzt schon durch die Niedrigzinsjahre sehr, sehr verwöhnt gewesen. Also es ist ja nicht so, dass das der Status quo ist, sondern wenn man sich mal 20, 30 Jahre zurück anschaut, wo da so im Schnitt die Zinsen lagen, dann sind wir jetzt wieder irgendwo im Normalbereich. Und von daher ist das auch eine Entwicklung, die notwendig war irgendwo. Man kann nicht auf Dauer irgendwo bei 1, oder sonst was an Zins liegen.
Absolut nicht.
Von daher, es verschiebt sich ja einfach. Die Verhältnisse, Kaufpreise und auch Zinsen, das ist ja alles, bedingt sich ja. Und gibt ja immer diese Marktphasen, nenne ich es mal, wo sich es einfach wieder ausgleicht, so wie es jetzt in den letzten Jahren dann der Fall war.
Ja, also weil du es eben hattest mit einem Beispiel. Ich hatte habe einige Finanzierungen auch während der Corona-Zeit begleitet. Ich erinnere mich aber noch an eine Familie, die neu gebaut hat. Die haben tatsächlich, die waren nicht davon abzubringen, die wollten es unbedingt machen. Sie haben auch mehr oder weniger gesagt, entweder sie machen es mit mir oder machen es bei wem anders, aber sie werden es machen. Mhm. Ich habe schon immer ab denen von vornherein gesagt, ist jetzt gerade in der Niedrigzinsphase irgendwie darstellbar, gerade so. Also sie sind gerade so gefühlt mit 2,50 € im Plus nach Bankenkalkulation. Mhm. Aber habe schon gesagt, wenn sich der Bau verzögert, wird schon ein Thema. Und Thema Anschlussfinanzierung sowieso. Die waren aber nicht davon abzubringen. Ich weiß, dass sich der Bau verzögert hat. Das haben sie irgendwie gewuppt bekommen. Aber wie es jetzt mit der Anschlussfinanzierung aussieht, da ist nur darauf zu hoffen, dass das vom Gehalt sich ins Positive entwickelt hat, sodass sie das dann hinbekommen.
Weil, kannst du da vielleicht für die Zuhörer, warum hat der Verzug des Baus da so einen Einfluss drauf?
Guter Punkt. Warum hat der Verzug einen Einfluss darauf? Es ist so, du schließt jetzt beispielsweise zum, sagen wir, 1.3. ein Darlehen ab über 500.000 und du möchtest gerne damit einen Neubau finanzieren. Mhm. Jetzt ist es so, dass die Bank halt sagt, okay, wir vereinbaren hier oder du vereinbarst das, weil du es so gewissermaßen ein bisschen die Bauzeit vorgibst, sagst, hey, 12 Monate sollten reichen, dann vereinbartest du mit der Bank eine sogenannte bereitstellungszinsfreie Zeit für 12 Monate. Das bedeutet, die Bank muss ab dem Moment, wo du den Kreditvertrag oder sie den aussendigt und du ihn dann auch unterschreibst, das Geld, was sie dir als Darlehen geben möchte, zur Verfügung stellen. Mhm. Grundsätzlich bereithalten. Mhm. So ist es, würde ich besser sagen. Und dann wird das Geld, um es mal ein bisschen bildlich zu sprechen, auf deinem Parkplatz geparkt. Das Parken ist kostenlos für diese 12 Monate und danach musst du dafür Gebühren zahlen. Das bedeutet also, wenn der Bau sich verzögert und nicht innerhalb von 12 Monaten der komplette Kaufpreis fällig wird, dann musst du nicht nur auf das bereits abgerufene Darlehen Zinsen zahlen, weil sobald der erste auch ausgezahlt wird, musst du darauf Zinsen zahlen, sondern es wird auch auf das nicht abgerufene bereits Zinsen gezahlt. Und jetzt hast du dann das Problem vielleicht, dass du eine Bauverzögerung hast und du nicht wie geplant in 12 Monaten in deinem neuen Häuschen wohnst und dann dementsprechend nur die Kreditraten zahlst, sondern vielleicht noch ein paar Monate länger zur Miete wohnen musst und dann die Doppelbelastung hast von schon Zinsen plus Miete. Und zwar halt nicht nur die Zinsen auf das bereits abgerufene, sondern auch noch auf das nicht abgerufene Darlehen.
Auch wenn es, sage ich mal, von mir gar nicht selbst verschuldet ist, sondern wenn es seitens des Bauträgers oder aus irgendwelchen Gründen noch immer, die ja meist nicht bei mir liegen, wenn das der Fall ist? Okay,
krass. Weil die Bank sagt, ist ja nicht mein Problem, so ganz mal stumpf gesagt. Die Bank sagt, du hast gesagt, 12 Monate, wenn du nicht den Puffer einrechnest oder dein Partner auf der bauenden Seite sich da gewissermaßen nicht dran hält oder nicht dran halten kann, ist ja mal völlig gleich, dann ist das aber nicht Problem der Bank. Und das ist halt der Punkt. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, gerade bei großen Modernisierungen oder bei, wie gesagt, bei Neubau wirklich genügend Zeit einzuplanen, für diese bereitstellungsfreien, für die bereitstellungszinsfreie Zeit, dass man da genügend einplant. Ja, absolut. Da gibt's, je nach Bank und Vorhaben, gibt's zwischen 6 und 24 Monate. Also klassisch sind 12 Monate. Manche Banken machen auch nicht mehr als 12 Monate, aber inzwischen die allermeisten schon. Also beim Neubau gerade sollte man das auch wirklich erwägen, eher 18 Monate zu machen.
Mhm. Ja. Ah ja, krass. Ja gut, also auf der einen Seite, dann natürlich durch die Fördermöglichkeiten auch bei einem Neubau, die Chancen dadurch steuerlich auf der Kapitalanlegerseite was zu optimieren oder aber auch fürs Eigenheim einfach Zuschüsse zu bekommen, aber auch natürlich das Risiko, wenn man zu knapp kalkuliert, sowohl von den Finanzen als auch von der Baufertigstellung, dann kann es doch nochmal teurer werden als ursprünglich geplant.
Ja, so ist.
Was wir ja auch noch hier und da haben als Risiko, welches man auf jeden Fall mal kurz betiteln sollte, was wir auch in der vorherigen Folge schon benannt haben, ist ja das Thema Mietpreisbremse, was ja unter anderem in Berlin relativ erfolglos abgelaufen ist. Ganz einfach aus dem Grund, auch um da einfach mal so ein bisschen persönliche Meinung, ne? Wir haben beide keine Glaskugel, aber wir haben ja anhand des Beispiels gesehen, was die Mietpreisbremse quasi auslöst oder aber auch der Mietendeckel sorgt halt einfach dafür, dass die Kapitalanleger dann aufhören, ich hätte schon fast gesagt, aufhören müssen, die Wohnung, sage ich mal, auf dem aktuellen Stand zu halten, weil es sich einfach nicht mehr rechnet, wenn man die Sanierungsmaßnahmen nicht weitergeben kann. Und auch das wurde erkannt in Berlin. Deswegen ist das Projekt ja auch gescheitert und nichtsdestotrotz ja immer noch, zumindest bei mir, auch häufiger mal eine Frage, naja, Torben, was sagst du denn dazu? Kann das nochmal kommen oder ist das vom Tisch? Ich glaube, es ist vom Tisch. Meine persönliche Meinung.
Also,
zumindest in der Form, wie sie es jetzt gemacht haben.
Ja, also so einfach zu sagen, also grundsätzlich ein Mietendeckel oder Mietpreisbremse. Ja, wie gesagt, ich finde es immer schwierig, das einseitig zu beleuchten. Das wird nämlich leider meistens gemacht. Haben wir ja schon mal festgestellt und öfters gesagt, wir sind in Deutschland ein Mieterland. Das heißt, 54% der Deutschen wohnen zur Miete. Dass da natürlich die allgemeine, Meinung ist, man sollte die Mieten irgendwo deckeln und nicht ins Unendliche heben, ist schon klar, aber das ist halt immer dann wieder bis zur Nasenspitze gedacht. Ja. Na klar freue ich mich, wenn mein Vermieter mir die Miete nicht erhöht oder nicht höher setzen kann als jetzt in München vielleicht 20 Euro den Quadratmeter. Ja, freue ich mich schon, aber dann muss ich mich auch darauf einstellen, dass ich halt in 3 Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren immer noch den gleichen Zustand habe wie jetzt, der vielleicht schon seit 20 Jahren derselbe ist. Und das heißt, ich kann mich auch darüber freuen, dass wenn irgendwas kaputt geht und er modernisieren muss oder sogar nur etwas reparieren oder so, er da jetzt vielleicht dann nicht gerade die teuersten Materialien verwenden wird. Ja. Mhm. Und das ist einfach immer so ein bisschen das Thema.
Ja, ja, absolut.
Und damit habe ich es dann halt auch nicht so schön und habe es dann auch nichts gewonnen.
Ja. Ich spare mir die Miete, aber habe dann auch weniger Lebens- oder Wohnqualität dadurch. Also
ja.
Weiß ich nicht, ob ich das jetzt so viel besser finden würde, ehrlich gesagt.
Jetzt kommen wir doch nochmal zu unserem Thema eigentlich zurück, oder? Chancen und Risiken am Markt. Ein Thema, was mir tatsächlich eingefallen ist noch dazu, als es mit Corona losging, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, hatte ich viele Telefonate dazu, hey, was denkst du, ist es sinnvoll, in Immobilien jetzt noch zu gehen, weil ja, die Preise entwickeln sich nicht, also gerade vorher ging es damit los, sollen wir mal noch warten, es kommen bestimmt ganz, ganz viele Immobilien jetzt auf den Markt, weil sich ganz, ganz viele aufgrund von Kurzarbeit und so weiter es nicht leisten können. Mhm. Ja, damit ging es eigentlich los. Da kamen dann tatsächlich überraschenderweise die Banken dann eher auf Lösungen, dass das nicht sein musste. Das heißt, die haben teilweise Tilgungen ausgesetzt oder auch Zahlungen gestundet. Mhm. Das hätte ich persönlich nicht erwartet, bin ich ganz offen und ehrlich. Fand es aber insofern halt gut, weil dadurch halt viele Eigenheimbesitzer nicht auf einmal mit ihren Familien oder auch ohne Familien halt ausziehen mussten, ja. Das ja. War schon gut so. Und es war dann spannend, die Entwicklung zu sehen, wie dann plötzlich die Preise halt, wie gesagt, einfach angezogen sind. Also das ist, also die Corona-Krise hatte da tatsächlich einen positiven Einfluss auch auf die Entwicklung an sich, auf die Marktentwicklung. Und das fand ich schon, ja. Hätten viele nicht gedacht. Also von daher.
Du sprichst dann von den Immobilienpreisen.
Genau, von den Immobilienpreisen. Mhm. Worauf ich immer wieder hinaus will, ist dieses Thema, wann ist der beste Zeitpunkt, in Immobilien zu investieren? Ja, gestern, weil rückblickend, ne, ist immer so das gleiche Thema. Jetzt aktuell auch wieder andauernd so Punkte, also komme ich auch immer wieder gesagt, nee, aktuell mit den Zinsen immer noch nicht. Lohnt sich nicht, mache ich nicht, ist alles zu teuer. Wo ich sage, ja, aber du hast auch schon vor 3 Jahren gesagt, es ist zu teuer. Jetzt sind die Preise ein bisschen nach unten gegangen, dafür sind die Zinsen hoch. Ja, jetzt ja. Ist es immer noch zu teuer, ne? Ja. Und ich sehe immer noch Chancen. Ich würde jetzt trotzdem nicht mit dem normalen Standardvermietungskonzept, also quadratisch praktisch gut, ich nehme einen Mieter oder halt eine Mietpartei und kaufe mir eine 80 Quadratmeter Wohnung mitten in München. So stark nachgezogen haben die Mieten da jetzt noch nicht, dass das sich sehr gut rechnet, ja. Bei einem Neubau vielleicht, das sind aber dann wieder steuerliche Themen oder bei einem Denkmal. Aber mit irgendwelchen besonderen Mietkonzepten mag das aus meiner Sicht auch noch in den Top-7-Städten ganz gut gehen. Ja, wobei Berlin da so ein bisschen Ausnahme bildet, da gibt es auch so noch die Option hier und da, dass man investieren kann mit der klassischen Vermietung, würde ich sagen. Aber dann geht man halt einfach in B- und C-Standorte, in halt ausgewählte. Ja, also sind uns ja einig, Lage, Lage, Lage. Das heißt, es sollte auf jeden Fall genügend Infrastruktur und vor allem auch Arbeit da sein. Ja. Man, also wo zieht man hin? Da, wo man Arbeit findet, fertig, aus.
Ja. Oder zumindest in die Region drumherum. Und gerade die großen Städte, gerade die ein bisschen zugespitzter sind, die erweitern ihren Speckgürtel immer mehr Leute ziehen dann auch aus der Großstadt raus ins Umland. Das heißt, auch da kann man dann, wie man es immer machen sollte, schauen, okay, ne, wie ist die Zuwanderung, Abwanderung in der Region? Sind dort vielleicht auch größere Gewerbeflächen, wo dann einfach größere Arbeitgeber sind und wo man auch vielleicht eine gute Infrastruktur hat, um in die Großstadt reinzupendeln, wenn man dort noch arbeitet? Genau. Also das, was man quasi auch wirklich für diese Großstädte sonst immer als Maßstab, lohnt sich der Standort, ja, nein, anlegt, das kann man halt auch gut für die Speckgürtel drumherum anlegen.
Ja, auch noch ein Punkt, wieder zurück zum Thema Immobilienblase und grundsätzlich, was gibt es da für Maßnahmen? Die Kreditvergabe wird tatsächlich auch immer strenger. Das heißt, zum einen für Banken wird es immer unattraktiver, Kaufpreisfinanzierung und gerade Finanzierung höher als den Kaufpreis darzustellen. Mhm. Warum? Weil die Banken müssen abhängig vom sogenannten Beleihungsauslauf, also dem Verhältnis von dem, was sie an Kredit rausgeben, zum Beleihungswert, dem nachhaltigen Wert der Immobilie, den sie errechnen, müssen die Eigenkapital hinterlegen, aus eigener Tasche. Also Geld, das sie eigentlich woanders für verwenden könnten, anlegen könnten. Und diese Eigenkapitalanforderungen steigen jährlich momentan, also die Anforderungen an die Banken, und dadurch wird es halt immer unattraktiver. Das bedeutet also auch, dass wir dadurch auch irgendwelchen Blasenfinanzierungen, ja, also quasi ganz viel, alles in Fremdkapital, viel zu überteuerte Preise irgendwo werden gezahlt, dem entgegenwirken. Und das ist ganz gut. Ja, also das ist mal tatsächlich, Bürokratie muss in Deutschland bestimmt an vielen Stellen abgebaut werden. Auch die ganzen Regularien sind definitiv zu viele, aber sie haben teilweise auch wirklich ihr Gutes. Ja.
Ja, gerade in dem Zusammenhang, wie wir es auch schon in der vorherigen Folge mal festgehalten haben, ist die Bürokratie der Freund. So, es ist halt einfach präventiv, dass man eben nicht wie 2008 oder ähnliches ein Szenario hat, sondern man kann sich davor quasi durch mehrere Instanzen schützen. Unter anderem die Bank, die dann auch nochmal die Immobilie bewertet, die dann auch nochmal das finale Go gibt und sagt, hey, Finanzierung zu deinen persönlichen Verhältnissen, das passt oder es passt eben nicht, um da auch den ein oder anderen Käufer, die ein oder andere Käuferin vor sich selbst vielleicht auch mal zu schützen, wenn man dieses ganze Spektrum noch nicht so vorausschauend abdecken kann, weil die Erfahrung fehlt.
Genau so hätte ich es jetzt auch abschließen wollen.
Super. Dann hast du noch ergänzend etwas zum Thema Chancen, Risiken. Wir haben jetzt einige nochmal beleuchtet, nochmal aus den vergangenen Folgen auch aufgegriffen, die Chancenvielfalt ist groß in Deutschland, egal für welche Art Immobilie man sich entscheidet, ob es das Eigenheim, die Kapitalanlage, Gewerbe und wie sie alle heißen, die wundervollen Arten in Immobilien zu investieren. Die Risiken sollte man kennen, man sollte sie minimieren. Wir haben aber auch festgestellt, dass wir da einfach bei dem Thema auch durch Instanzen wie Banken nochmal zusätzlich unterstützt werden, da nochmal ein weiteres Auge drauf geworfen wird. Ansonsten bleibt mir persönlich gar nicht mehr so viel mehr zu dem Thema zu ergänzen. Wie sieht's bei dir aus?
Auch nichts weiter. Grundsätzlich, ist das Wichtigste, dass man sich über beides im Klaren ist, Chancen und Risiken. Und meine Meinung ist dazu immer, wenn man irgendwo ein Risiko sieht, sollte man eine Lösung finden, das zu mindern. Und im Immobilienbereich geht das aus meiner Sicht bei nahezu allen Punkten. Von daher,
genau.
Und sollte man die Chance ergreifen.
Und man sollte sich nie nur auf den einen Punkt fokussieren, wenn man jetzt irgendwie was gehört hat, wo man sagt, oh mein Gott, das ist potenziell ein Risiko. Nicht zu schwarzmalerisch rangehen. Da, wo ein Risiko ist, ist in der Regel auch eine Chance. Und das sollte man beides für sich gegenüberstellen, mit einplanen und da durchdacht rangehen. Und dann funktioniert das Thema Immobilien auch relativ gut. Da bin ich mir sehr sicher. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge Immo-Kompass. Cool, dass ihr reingehört habt und wir freuen uns, euch in der nächsten Folge wieder zu hören. Und natürlich, wenn ihr unseren Podcast hilfreich findet, dann lasst gerne ein Abo da. Folgt uns auch gerne auf Instagram. Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Und in dem Sinne verabschiede ich mich und sage ciao.
Servus.
Immo-Kompass. Wissen, wo es lang geht.